DW Menschen und Märkte.
Und damit herzlich willkommen zum Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Das sind jetzt unsere Themen. Hört das denn nie auf? Die Bankenkrise droht zurückzukommen. Zahlen von den Schwergewichten. Apple und Microsoft legen Quartalszahlen vor und sagen, wie es weitergehen soll. Und mit frischen Anleihen in den Krieg, welche Rolle haben Wirtschaft und Industrie im Ersten Weltkrieg gespielt, der vor 100 Jahren begann? Mein Name ist Jörg Brunsmann. Herzlich willkommen. Der Chef der bulgarischen Zentralbank hat heute seinen Rücktritt angeboten. Ein Schritt, der nicht wirklich überraschend kommt, der aber deutlich zeigt, an den aktuellen Gerüchten, dass Bulgariens Banken in der Krise stecken, scheint doch was dran zu sein. Und nicht nur in Bulgarien kommt die Euro-Krise anscheinend wieder zurück. Auch aus Portugal gibt es entsprechende Gerüchte. Auch dort sollen Banken erneut in Not geraten sein. Alles nur Panikmache oder müssen wir jetzt dauerhaft damit leben, dass die Krise bei nächstbester Gelegenheit wieder um sich greift? Dirk Kaufmann ist dieser Frage nachgegangen.
Im Falle der bulgarischen Skandalbank teilte die Regierung mit, dass sie zur Rettung des Geldhauses neue Schulden machen und sich etwa 1 Milliarde Euro leihen müsse. Wenn ein Land wie Bulgarien, das ärmste in der Europäischen Union, Schulden dieser Größenordnung machen muss, beeinträchtigt das die ganze Volkswirtschaft. In diesem Fall musste das EU-Land seine Defizitziele korrigieren. Angepeilt waren 1,8%, nun könnten es mehr als 3% der Wirtschaftsleistung des Landes werden. Solche Fälle wird es auch in Zukunft geben, ist Andreas Dombrett vom Vorstand der Deutschen Bundesbank überzeugt.
Das kann man überhaupt nicht ausschließen.
In der gegenwärtigen finanzpolitischen Großwetterlage in den USA und in der EU sind die Zinsen auf einem historisch niedrigen Stand, könne es besonders leicht zu Verwerfungen auf dem Bankensektor kommen, weil
diese Mischung aus niedrigen Zinsen, niedriger Inflation, niedriger Volatilität und hoher Liquidität dazu führt, dass an den Finanzmärkten eine Jagd nach Rendite wieder aufgenommen wird.
Dabei kann schon das Gerücht, ein Geldhaus sei vielleicht nicht mehr liquide, einer Bank den gar ausmachen, wenn es nämlich zu einem Bankrun kommt. Viele Sparer wollen aus Angst, ihr Geld zu verlieren, ihre Einlagen sofort zurückhaben. Das kann eine Bank in der Regel nicht leisten. Und dann ist sie tatsächlich insolvent. Und das betreffe oft nicht nur eine Bank allein, sagt der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Hartmann-Wendels von der Universität Köln.
Bei den Banken besteht immer die Gefahr einer Ansteckung. Das heißt, wenn eine Bank ins Schlingern gerät, ist das Vertrauen in die anderen Banken häufig mit erschüttert, sodass auch die in Gefahr geraten. Oder aber die anderen Banken haben dieser Bank wiederum Kredite vergeben und kommen dadurch in Schwierigkeiten. Das sind diese systemischen Effekte, die es eben bei Banken gibt, die wir in der Realwirtschaft so nicht kennen.
Wegen der aktuellen Turbulenzen hat die bulgarische Regierung beschlossen, sich der Europäischen Bankenunion anzuschließen. Damit wollen die Finanzminister der Eurozone unter anderem verhindern, dass sofort die Steuerzahler für eine marode Bank einspringen müssen. Ein Bestandteil des neuen Verfahrens, ein Fonds, in den die Geldhäuser einzahlen müssen, in ihn sollen 55 Milliarden Euro fließen. Bevor die Bankenunion umgesetzt wird, wird bei den 128 größten europäischen Banken ein Bilanzcheck und ein Stresstest durchgeführt. Andreas Dombrett.
So können wir, glaube ich, schon sicherstellen, dass die Altlasten und die Schwachstellen in den Bankbilanzen beseitigt werden, bevor im November die Europäische Bankenaufsicht ihre Arbeit aufnimmt.
Allerdings, das schränkt auch Dombrett ein, bestehe eine Bank den Stresstest, könne sie immer noch in Schwierigkeiten kommen. Es sei immer auch die Frage, wonach die Prüfer suchen, sagt er und bemüht einen Vergleich zur Medizin.
Wenn Sie eine Untersuchung nach Viren machen, dann können Sie nicht jede einzelne mögliche Viren überprüfen, die es überhaupt gibt auf der ganzen Welt. Dann konzentrieren Sie sich auch auf die wahrscheinlichsten.
Hartmann-Wendels von der Uni Köln stimmt dem zu und kommt zu dem Schluss,
also dass man die Aussagekraft dieser Stresstests dann auch nicht überschätzen sollte.
Im Einzelfall seien die Ergebnisse nämlich wenig aussagekräftig.
Es sind eine Menge von Prüfern unterwegs, die die Banken unter die Lupe nehmen, dort jeden Stein umdrehen. Nur am Ende des Tages wird man feststellen, dass man diese Informationen gar nicht adäquat verarbeiten kann, sondern dass man dann aus Zeitgründen auf pauschale Annahmen zurückgehen wird, die dann die Situation einer jeden Bank mehr oder weniger gut nur erfassen.
Muss denn eine Bank unbedingt gerettet werden? Andreas Dombrett erinnert daran, dass Bankmanager Teil unseres marktwirtschaftlichen Systems sind.
Das ist einer der Grundprinzipien einer Marktwirtschaft, dass Unternehmen und Banken, wenn sie kein überzeugendes Geschäftsmodell haben, auch aus dem Markt ausscheiden.
Und daher sagt der Bundesbankvorstand,
dass ich sehr wohl der Meinung bin, dass Banken auch scheitern können müssen.
Doch vorher müsse eindeutig definiert sein, welche Bank unter welchen Umständen too big to fail ist, also zu groß und zu wichtig für das System, als dass sie untergehen dürfe. Dombrett wartet immer noch auf eine
überzeugende Lösung dieser Frage.
Eines jedenfalls dürfe nicht sein.
Wir können uns nicht abhängig machen, dass von einigen wenigen großen international vernetzten Banken, die möglicherweise in einer Art Erpressungspotenzial gegenüber der Gesellschaft, weil sie einfach so großen.
Und was, wenn eine Bank, die weiterhin für too big to fail gehalten wird, doch in die Pleite schlittert? Muss dann nicht doch wieder der Steuerzahler einspringen? Andreas Dombrett bleibt gelassen und verweist auf die Haftungsreihenfolge, die in der Bankenunion festgeschrieben worden sind. In dem Falle zahlten
erst die Eigentümer, dann die Gläubiger, dann ein von den Banken gespeister Fonds und ganz am Ende, wenn überhaupt, noch der Steuerzahler.
Unklar ist jedoch, wie schnell dieses Ende erreicht ist. Der Wirtschaftswissenschaftler Thomas Hartmann-Wendels jedenfalls ist skeptisch.
Der Staat wird nie ganz aus der Verpflichtung herauskommen, einzuspringen, wenn es denn mal wirklich eine massive Bankenkrise, die sich auf mehrere Banken auswirkt, gibt.
Dirk Kaufmann berichtete. Zwei Schwergewichte der Computerbranche ziehen Bilanz. Sowohl Apple als auch Microsoft haben ihre Bilanzzahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. Während Apple mit dem iPhone einen verlässlichen Verkaufsschlager hat, muss der Microsoft-Chef Nadella sein Unternehmen ganz neu ausrichten. Damit begonnen hat er bereits. In der vergangenen Woche hat Microsoft verkündet, insgesamt 18.000 Stellen im Unternehmen zu streichen. Doch es geht nicht nur ums Gesundschrumpfen. Der Microsoft-Chef hat offenbar auch eine Vorstellung, in welche Richtung es künftig gehen soll. Wolfgang Stufelesser.
Es dürfte den Microsoft-Chef besonders gefreut haben, dass das Geschäft mit dem Cloud-Computing mit am besten dasteht. Denn das ist der Bereich, den Satya Nadella selbst geleitet hat, bevor er im Februar an die Unternehmensspitze wechselte. Beim Cloud-Computing geht es um das Speichern von Kundendaten und Programmen in Microsofts Rechenzentren. Ein sattes Wachstum von 50% steht da in den Büchern. In der Cloud sieht Nadella die Zukunft des Unternehmens. Ihr will er alles unterordnen, auch die Entwicklung neuer Geräte, erklärte er in einer Telefonkonferenz mit Börsenfachleuten. Wir werden manchmal neue Produktkategorien entwickeln, wie beim Tablet-Computer Surface. Aber wir sind nicht im Hardware-Geschäft um der Geräte willen. Unsere Strategie zielt darauf, eine Firma zu sein, die Produktivität und die dafür nötigen Plattformen bietet. Doch Microsoft leidet unter den Entscheidungen von Nadellas Vorgänger Steve Ballmer. Der hatte den finnischen Handyhersteller Nokia zugekauft. Dafür bezahlt Microsoft nun teuer. Umgerechnet mehr als eine 500 Millionen Euro Verlust machte Nokia im vorigen Quartal. Für den Gesamtkonzern Microsoft ist der Gewinn um mehr als 7% zurückgegangen, auf umgerechnet 3,4 Milliarden Euro. Die Zahlen unterstützen Nadellas Pläne für eine Neuausrichtung des Unternehmens auf das Cloud-Geschäft. In der vorigen Woche hatte er das Streichen von 18.000 Stellen angekündigt, vor allem bei Nokia. Dagegen hat Apple fast schon Luxusprobleme. Der Tablet-Computer iPad verkauft sich nicht mehr so gut wie erwartet. 13 Millionen Stück hat Apple von April bis Juni abgesetzt, ein Minus von 9% im Vergleich zum selben Zeitraum im vorigen Jahr. Doch Apple-Chef Tim Cook macht sich deswegen keine Sorgen. Zwar scheint der Markt in Europa und den USA zunehmend gesättigt, doch in Wachstumsmärkten wie China habe das iPad gut 50% zugelegt. Nun will Apple das Gerät verstärkt für den Einsatz in Unternehmen fit machen und hat dafür sogar eine Zusammenarbeit mit dem einstigen Erzrivalen IBM vereinbart. Nur in 20% der amerikanischen Unternehmen würden iPads verwendet, erklärte Tim Cook gegenüber Börsenanalysten. Wir denken, es gibt da einen deutlichen Aufwärtstrend. Was wir brauchen, sind zum Beispiel Apps, die direkt fürs iPad geschrieben wurden. Viele aktuelle Unternehmens-Apps sind nur angepasste Desktop-Anwendungen und nutzen die Vorteile des mobilen Geräts nicht voll aus. Und das iPhone treibt den Apple-Leuten wohl höchstens Freudentränen in die Augen. Mehr als 35 Millionen Stück hat Apple im abgelaufenen Quartal verkauft, 13% mehr als im Vorjahr. Dabei gehen die Verkaufszahlen Richtung Sommer erfahrungsgemäß zurück, denn viele mögliche Kunden warten darauf, dass Apple, meist im September, die nächste Gerätegeneration vorstellt. Diesmal rechnen Experten mit einem größeren Bildschirm. Wer weiß, vielleicht ist das Ding ja besonders gut geeignet für Cloud-Anwendungen, zum Beispiel solche aus dem Hause Microsoft.
So also wollen Apple und Microsoft künftig Erfolg haben, Wolfgang Stufelesser berichtete. 100 Jahre ist es jetzt her. Im Juli 1914 begann der Erste Weltkrieg. Ein Krieg, wie ihn die Welt vorher noch nicht gesehen hatte. Der erste industriell geführte Krieg. Und dementsprechend spielten auch Wirtschaft und Industrie bei diesem Krieg eine größere Rolle als je zuvor. Waffen wurden massenweise produziert, die Produktion musste bezahlt werden und das alles lief im damaligen Deutschen Reich vor allem über sogenannte Kriegsanleihen. Anleihen, zu denen von höchster Stelle aufgerufen wurde.
Unser oberster Kriegsherr, seine Majestät, Kaiser Wilhelm II. Hurra!
Kaiser Wilhelm war stolz auf seine Soldaten.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden,
rief er seinem Volke zu.
Darum auf zu den Waffen. Wir werden uns wehren bis zum letzten Hauch von Mann und Ross. Und wir werden diesen Kampf bestehen. Vorwärts mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.
Doch Krieg führen ist teuer. Waffen, Munition, die Ausrüstung und Verpflegung von Soldaten, all das kostet Geld, viel Geld sogar. Und je länger der Krieg dauert, desto schwieriger wird es für den Staat, die dafür notwendigen finanziellen Mittel aufzubringen. Die Reichsregierung hätte natürlich die Steuern erhöhen können, um sich das Geld dafür zu besorgen. Doch das war damals kompliziert, weil das Reich keine Steuerhoheit besaß, erklärte der Frankfurter Historiker Werner Plumpe.
Das hätte also zunächst die Verfassung ändern müssen, wenn man dort umfangreiche, wirklich wirksame Steuern hätte einführen wollen, vor allen Dingen Einkommenssteuern und Ähnliches. Das war also sehr schwierig von der Verfassung her.
Viel einfacher und vor allem wirkungsvoller war es, sich das Geld direkt bei den Bürgern zu leihen. Die Regierung gab Kriegsanleihen heraus.
Auf diese Weise war man dazu in der Lage, das Geld sehr schnell zu beschaffen. Und da man in der ersten Zeit des Krieges davon ausging, dass man den Krieg wohl gewinnen würde, hatte man überdies im Kopf, dass im Zweifelsfall ein Teil der Kriegskosten dann auf die Kriegsgegner abgewälzt werden könnte.
Die Rückzahlung von Anleiheschulden schien also kein Problem zu sein. Und so warb der damalige Präsident der Reichsbank, Rudolf Hafenstein, voller Überzeugung.
Und darum, meine Herren, wie unser Kaiser in Riga seinen Truppen zurief, frisch an den Feind! Mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen zum Siege über alle Feinde Deutschlands. So mag es auch für unsere siebte Kriegsanleihe gelten. Mit fröhlichem Herzen und eisernem Willen helft kämpfen und siegen, zeichnet Kriegsanleihe.
Es wurde an das vaterländische Gefühl appelliert. Das war in allen kriegsführenden Staaten ganz ähnlich, dass man eben erreichen musste, dass die Gesellschaft bereit ist, ihre Ressourcen für die Kriegsführung zur Verfügung zu stellen. Und insofern hat der Erste Weltkrieg ja auch eine ganz besondere Ausprägung als erster großer, auch nach innen gerichteter Propagandakrieg gehabt, weil man eben erreichen musste, dass die Menschen dazu bereit waren, Blut und Geld und ich weiß nicht was zu geben, um diesen Krieg zu gewinnen.
Die Rechnung ging auf, so Historiker Plumpe. Arbeiter, Bauern, Angestellte, vor allem das vermögende Bürgertum, sie alle liehen dem Deutschen Reich Geld. Der Schriftsteller Thomas Mann ging sogar so weit, sein Sommerhaus in Bad Tölz zu verkaufen. Und er war keineswegs der Einzige, der sich so großzügig zeigte.
Es haben auch viele große Unternehmen diese Anleihen gekauft. Die waren ja fest verzinst und galten, solange die Aussichten auf einen Erfolg im Krieg da waren, ja als sichere Anlage. Überdies empfand gerade das Bürgertum sich als dem Kaiserhaus und dem Deutschen Reich von 1914 sehr nahestehend. Das war in jeder Hinsicht, könnte man sagen, eine positive patriotische Beziehung. Und insofern glaubte man auch in der Pflicht zu sein, wenn man schon nicht an der Front war, dann eben materielle Opfer zu bringen.
Immerhin, rund 60% der Kriegskosten konnten auf diese Art und Weise finanziert werden. Doch dann, im November 1918, der Krieg war verloren, der Kaiser im Exil. Häuser, Höfe und Fabriken waren vielerorts dem Erdboden gleichgemacht. Von einem funktionierenden Wirtschaftsleben konnte keine Rede mehr sein. Einige wenige nutzten die Gelegenheit und stießen ihre Kriegsanleihen frühzeitig ab, um beispielsweise hohe Steuerschulden damit zu tilgen. Aber die meisten Menschen hielten nach dem Krieg nur noch wertloses Papier in Händen.
Getroffen wurde im Wesentlichen das vaterlandstreue Bürgertum,
glaubt der Historiker Werner Plumpe. Die Menschen hatten alles verloren. ihr Geld, ihre Ideale, das, wofür sie gekämpft hatten. Als Reichskanzler Gustav Stresemann ein paar Jahre nach Kriegsende 1926 den Friedensnobelpreis bekam, da formulierte er es in seiner Rede vor den Festgästen so.
Dieser schwerste Verlust bestand meiner Auffassung nach darin, dass jene geistige und gewerbliche Mittelschicht, die traditionsgemäß Trägerin des Staatsgedankens war, ihre völlige Hingabe an den Staat im Kriege mit der völligen Aufgabe ihres Vermögens bezahlte. Wie weit die Staatsräson dazu befugt war, dieses Opfer von einer ganzen Generation zu fordern, dieses Opfer, das darin bestand, dass das vom Staate ausgegebene Geld wertlos und nicht wieder ersetzt wurde, darüber ist der Streit der Geister bis heute nicht zum Abschluss gekommen.
Die Politiker der Weimarer Republik übernahmen das Erbe des verlorenen Krieges, die ungeheure Schuldenlast, die Pflicht, die hohen Reparationsleistungen zu bezahlen. Letztendlich sind sie daran zerbrochen. Damals wurde der Boden für das bereitet, was später als Drittes Reich in die Geschichtsbücher eingehen sollte.
Claudia Wehrle über die Rolle der deutschen Wirtschaft im Ersten Weltkrieg. Und das war der Deutsche Welle Wirtschaftspodcast. Mein Name ist Jörg Brunsmann. Danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.